Herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe. Dieses Mal sieht die Einleitung ein bisschen anders aus, weil der Fabi krank ist. Deswegen darf ich das heute machen. Zum allerersten Mal, glaube ich, bei knapp fast 200 Folgen. Da kommt dann doch die Nervosität wieder ein bisschen auf. Ich führe heute kein Gespräch alleine mit mir, sondern ich habe den lieben Sven mit dabei. Vielen Dank an der Stelle, dass du Zeit für uns hast.
Sehr, sehr gerne.
Damit unsere Zuhörer dich besser kennenlernen, habe ich mal drei Fragen für dich vorbereitet. Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du denn gerne?
Ich wäre ein Löwe.
Ein Löwe, sehr gut, cool. Wenn du dir jetzt ein Tattoo stechen lassen müsstest, was würdest du dir stechen?
Auch ein Löwen, den habe ich tatsächlich hinten auf dem Rücken drauf.
Echt, cool. Wie kommst du zu dem Löwe? Was ist der Bezug für dich?
Der Löwe, das ist ursprünglich mal gewachsen aus so einem, ja, Spaß mit meinem Bruder letztendlich. Er hat sich damals das erste Tattoo stechen lassen und dann ist er so, ne, der große Bruder hat große Klappe. Ja. Und dann sage ich, ja, ich lasse mir auch immer mal einen stechen. Und so sagt er dann, ja komm, dann mach doch mal. Dann bin ich zum Tätowierer, hab mir alles irgendwie angeschaut, haben gesagt, okay, so ein Löwenkopf, aber ein bisschen abgeändert hätte ich gerne. Ja, und so hat das Ganze dann etliche Stunden gedauert, bis das ganze Werk dann fertig war.
Stark, sehr cool. So mutig, muss ich sagen, war ich noch nicht. Aber ich habe jetzt auch nicht auf Anhieb, so wie du, einen direkten Wunsch, was ich mir da stechen lassen könnte. Mhm. Die dritte Frage an dich. Zum Hintergrund, der Sven hat eine Firma. Die Firma heißt Tuendum. Und meine Frage wäre jetzt, was heißt Tuendum eigentlich?
Oder woher steht's? Tuendum ist Latein und heißt beschützen, beachten und einstehen für. So, und ich beschütze meine Kunden, die ich begleite, vor finanziellen Fehlentscheidungen und stehe für das ein, was ich auch immer wieder predige, Transparenz und Fairness im finanziellen Kontext.
Cool, perfekt. Das war jetzt schon die perfekte Überleitung. Sven, vielen Dank, dass du Zeit hast, wie gesagt, für die Folge. Wir wollen heute einmal so um das ganze Thema sprechen, Finanzen. Also wir sind ja der Studentenpodcast für unsere Zuhörer. Unsere Zuhörer sind so zwischen 18 und 25. Jeder kennt die Probleme während dem Studium. Man hat eigentlich kein Geld. Das Geld, was man ausgibt oder was man verdient, gibt man direkt wieder aus. Sparen ist Fehlanzeige. Das sind ja immer so einfach diese Mankos oder diese Kopfsachen, die man sich da reinsetzt. Also diese Glaubenssätze mit, es gibt eigentlich nur arme Studenten und ich kann mir eigentlich eh nichts leisten, groß. Und damit wollen wir heute einfach mal ein bisschen aufräumen und wollen mal einmal mit dir darüber sprechen, wie dein Weg denn jetzt überhaupt war, dass du eine Firma gegründet hast, die jetzt im Endeffekt Leute vor finanziellen Fehlentscheidungen beschützt und was dann sozusagen auch so deine Praxistipps sind für Leute, die sich damit beschäftigen wollen. Deswegen gerade die erste Frage, Sven. Wie ist dein beruflicher Werdegang? Wie hast du es geschafft, jetzt Geschäftsführer zu sein von Tuendum? Wie hast du es geschafft, dich selbstständig zu machen?
Okay, jetzt hole ich mal ganz weit aus. Ich fühle mich ja schon alt, wenn ich jetzt mein Alter gleich verrate. Also ich bin jetzt aktuell 37, habe im Jahre 2004 begonnen, habe da so nebenher im Bereich Versicherung gearbeitet, habe mich dann im Jahre 2006 selbstständig gemacht, zum 01.01.2006. Und dann gab es den 22.05.2007. Das war der Tag, wo ich damals dann die damalige Sachkundeprüfung abgelegt habe. Das war so ein Datum, weil da nämlich eine Novellierung in Kraft getreten ist. Und von da an war ich dann auf eigenen Beinen, weil von 2006 bis zum Mai 2007 war ich bei einer Firma gewesen, da war ich halt nur Wasserträger. Man kennt es ja, ne? Man lässt sich halt in jungen Jahren ausbeuten, man ist unwissend. Ja, und so habe ich mich dann auf eigene Beine gestellt, habe ursprünglich halt den kompletten Bauchladen betrieben. Versicherungsmakler, Immobilienmakler, Kredite gemacht, Geldanlagen, alles was ging. War auch sehr erfolgreich, muss ich sagen. Also die Firma ist sehr, sehr gut gelaufen vom Umsatz und auch vom Gewinn her. Und dann gab es halt so gewisse Ereignisse mit der Zeit, wo ich sagte, alles klar, ein bisschen zu viel gemacht. Und zwar war es mal so, dass ich 3 Tage durchgearbeitet habe, weil irgendwann hat mich halt die Vergangenheit eingeholt. Da kommen die Kunden dann und sagen, ach du, ich habe hier einen Schaden, ich bin umgezogen, ich habe dies, ich habe das. Versichere bezahlt keine Schäden. Und an diesem dritten Tag bin ich dann nachmittags nach Hause gefahren oder am frühen Abend und bin 350 Meter vorher von zu Hause eingeschlafen am Steuer. Mhm. So, und das war dann für mich so ein Zeichen, wo ich sage, alles klar, so kann es nicht weitergehen. Und habe dann gesagt, ich mache nur noch das, was meine eigentliche Leidenschaft ist, und zwar das Thema Geldanlage, Finanzplanung. Mhm. Habe dann im November 2019 mein Einzelunternehmen, was wirklich, wie gesagt, sehr, sehr gut lief, hinter mir gelassen. Habe mir dann einen neuen GmbH begonnen, um da wirklich einen harten Cut zu machen, dass ich auch nicht in die Versuchung komme, zu sagen, ach, ich mache mal hier ein lukratives Geschäft oder dort, sondern wirklich nur einen Bereich. Habe dann am 29. April 2020 mein Einzelunternehmen faktisch, ja, übergeben an jemanden, der es fortgeführt hat.
Cool, das hört sich nach richtigen Erfolgsstory an. Einmal, sage ich mal, durch den harten Käse durch, wenn man so sagen möchte, ja, bis hin jetzt zur Goldschicht, dass du dir jetzt einen Löwe tätowiert hast und nicht die ganzen Zahlen, die ganzen Daten, die dir, sage ich mal, einfach wichtig sind in deinem Leben. Das hört sich ja richtig krass an. Also ich könnte, glaube ich, außer meinem Geburtstag kein einziges Datum mehr auswendig
Weihnachten sagen. Kennst du noch, oder?
Weihnachten, ja, stimmt, da war was. Aber danach hört es auch wieder auf. Cool, krass. Das heißt, du machst jetzt alles, sage ich mal, um das Thema Geldanlage. Was ist das sozusagen? Also ich sag mal, ich kann ja ganz normal einfach zur Bank gehen und Geld anlegen auf meinem Girokonto. Oder was verbirgt sich da dahinter?
Naja, anlegen auf dem Girokonto tust du es ja eher nicht, sondern auf dem Konto ist es ja eher eine Geldverwahrung, wenn man so möchte. Also alles, was jetzt irgendwie im Konto-Kontext ist, also ein Tagesgeldkonto, ein Sparbuch, also das ist ja auch das Buch, dass man sich sparen kann in deutscher Sprache, oder auch das Girokonto, das sind sogenannte Kapitalverwahrprodukte. Da kannst du dein Geld zwar aufheben, aber es vermehrt sich ja nicht über eine Art und Weise. So, das heißt, du wirst ja dann von der Bank irgendwann nochmal angesprochen, nach dem Motto, hey Fabian, wie wär's mal, hier haben wir einen tollen Fonds, kostet nur so 4-5% Ausgabeaufschlag und das Ding geht durch die Decke. Mhm. Komischerweise, wenn wir mal die Zahlen uns vor Augen führen, wir in Deutschland sind fast Europameister im Sparen, aber das Armenhaus von Europa, das hängt damit zusammen, weil wir einfach in Deutschland nicht lernen, mit Geld richtig umzugehen, geschweige denn zu investieren. Weil du hast auch in der Einleitung gesagt, man kann ja nicht sparen. Sparen heißt immer verzichten, aber wir müssen auch viel mehr investieren. Wenn wir mal uns ein paar Zahlen vor Augen führen, ein Durchschnittshaushalt hat ein Pro-Kopf-Vermögen von 53.000 Euro. Das ist nichts für das, was wir sparen an Leistungen. Auf der anderen Seite haben Länder wie Italien, Spanien, Portugal deutlich mehr Vermögen, obwohl sie weniger sparen. So, und das ist ein Paradoxon. Und das hängt damit zusammen, weil wir Deutschen halt immer noch an diesen ganzen alten Produkten wie einer Lebensversicherung, Rentenversicherung, Bausparvertrag, Tagesgeldkonto festhalten. Wir aggregieren dort Billionen über Billionen. Das waren zum letzten Stand knapp 7 Billionen. Das sind 7.000 Milliarden und sehr viele Millionen in dem Kontext, die wir da einfach horten und die verzinsen sich nicht dementsprechend oder entwickeln sich nicht dementsprechend. Und das ist meine Aufgabe, die Menschen dazu zu befähigen, eigenständige Entscheidungen zu treffen, dass sie mit diesem Geld, was sie sich erarbeitet haben oder verzichtet haben, was Vernünftiges machen. Mhm. Weil es ist für alle, ich meine, ihr habt eine junge Hörerschaft, wenn ich heute 40 Jahre im Durchschnitt arbeite, mit 3.800 Euro im Monat, gehe ich mit ungefähr 1.000 Euro Rente später in das Ziel hinein. Das ist so nicht zielführend. So, das heißt, in jungen Jahren, auch wenn ich jetzt sage, als Student oder als Auszubildender, boah, ich kann nur 25 oder ich kann nur 50 Euro, lass doch mal bitte diese scheiß Bewertung sein, dieses nur 50. Nur ist doch immer noch mehr als null. So, und das wird sich hinten raus exponentiell auch auszahlen, wenn du in jungen Jahren auch mit kleinen Beträgen anfängst.
Ja, definitiv. Auf Schwäbisch sagt man, Kleinvieh gibt auch nicht. Das ist bei uns eine Redenswendung. Die passt da perfekt dazu. Du hast jetzt gerade schon ein paar Punkte gesagt, auf die ich nochmal gern eingehen würde. Es gibt ja immer so zum Thema Finanzberatung, gibt es ja relativ viel. Also man kann ja, sag ich mal, allein schon zu seiner eigenen Bank gehen, so wie du gesagt hast, die dir dann, sag ich mal, entsprechend den Fonds empfehlen. Es gibt aber auch ganz viele Leute, wie zum Beispiel die DVHG oder Tekis, das sind ja auch alle so Finanzdienstleister, die mehr oder weniger einen seriösen Service anbieten, was ich persönlich immer finde, wo ich eigentlich immer Angst habe, meine Seele zu verkaufen, meine Seele zu verkaufen hört sich jetzt nicht negativ an jetzt für die Firma, aber so ist mein persönliches Empfinden. Oder wenn man zum Beispiel zu entsprechenden Leuten geht, merkt man einfach nur im Produktportfolio, okay, die verkaufen jetzt nur Produkte von der Deutschen Bank, die verkaufen nur die Gotha-Versicherung, die verkaufen nur XYZ und ich habe ja eigentlich gar keinen Weitblick. Also woher weiß ich denn jetzt eigentlich, was das passende Produkt ist für mich, wenn manche Anbieter eigentlich nur so zugeschnitten sind, wo sie halt die höchsten Provisionen für den Verkauf bekommen. Wie kannst du dich da davon vielleicht ein bisschen auch absetzen?
Okay, also du lieferst mir gerade Material für 3 Stunden, aber ich versuche es mal einfach zu halten. Also erstens musst du dir immer die Frage stellen, wer sitzt mir gegenüber? Du hast jetzt ein paar Mal schon gesagt, das Thema Bank. Und ich sage ganz offen, bitte niemanden jetzt persönlich angegriffen fühlen, falls jemand in deinem Familienkreis, Freundeskreis bei der Bank arbeitet oder so. Aber wenn die Person es bei der Bank doch drauf hätte, die wird doch nicht für 3.000 netto im Monat da sitzen und der Oma einen Bausparvertrag verkaufen oder irgendwelche anderen Produkte, die kein Mensch braucht. Dann wird die Person sich selbstständig machen, wird sagen, ich gehe in die freie Wirtschaft raus und mache meinen Umsatz und meinen Gewinn damit. Die Bankberater, schräge Verkäufer, das sind nur noch Produktverkäufer. Da wird von oben delegiert, wir müssen diese Woche diese Ziele erfüllen, in diesem Monat so viel, im Quartal so viel, im Jahr ist das Jahresendziel so und so. Es geht nur darum, Quoten zu kloppen. Und ich habe selber diese Fälle x-mal in der Beratung schon gehabt. Da wird das Geld gedreht und gedreht, um immer wieder neue Gebühren zu ergaunern. Ich sage bewusst ergaunern. Mhm. Immer mit fadenscheinigen Argumenten, die nicht haltbar sind. So, und jetzt hast du ja auch so ein paar Namen genannt. Ich nenne jetzt mal bewusst keine Namen. Du hast sie ja genannt gerade.
Ja.
Das sind doch auch alles einfach Aggregationen von irgendwelchen Vertrieblern, die von teilweise Tutenblasen keine Ahnung haben. Da wird verkauft von oben, was vorgegeben wird. Sie sagen mir, sie seien unabhängig. Aber jetzt frage ich doch mal, stell dir mal folgende Situation vor. Du stehst vor Gericht und der Richter muss gleich ein Urteil fällen. So, jetzt macht dein Anwalt dementsprechend da die Verteidigung. Der Staatsanwalt gibt es auch sein Ding ab, der Richter berät sich. So, jetzt kommt irgendwann der Richter raus und sagt der Anwalt so, er schubst dich an und sagt, hey, pass mal auf, keine Sorge, mich bezahlst du nicht, mich bezahlt nachher der Staatsanwalt da drüben. Wie würdest du dich jetzt fühlen?
Ja.
Relativ beschissen. So, und für uns ist es doch vollkommen normal. Wir gehen zur Autowerkstatt, wir gehen sonst wohin und fragen als erstes, sag mal, was kostet das ungefähr? Aber wer hat seinen Bankberater, Verkäufer, Finanzdienstleister, wie sie sich alle schimpfen, mal konkret gefragt, sag mal, was kostet mich dieses Produkt explizit in Euro und Cent heute im Anschluss und die nächsten kommenden Jahre und Jahrzehnte? Ich sage dir ganz offen, Fabian, die meisten kippen da um. Weil sie sich nicht berechnen können. Und auch, was der Gesetzgeber 2007 mit der Novellierung, also 2008, eingefordert hat und auch, was jetzt inzwischen so herrscht, das ist alles ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich habe die Dinger teilweise durchexistiert in Mathematik. Das ist teilweise 20% dessen, was wirklich anfällt an Kosten. Und ich kann dir ein Beispiel nennen, was ich hier auch in Vorträgen regelmäßig bringe. Wenn ein junger Mann 1987 geboren zu einer Versicherungsgesellschaft geht, und investiert dort 80 Euro im Monat in eine Rentenversicherung und zusätzlich noch einmalig 20.000 Euro. Da kommen ganz normale Fonds rein, die halt so ein Versicherungskonzern anbietet. Dann kostet dieses Produkt zu einem Honorartarif, so wie ich ihn letztendlich anbieten kann, also in der Kapitalanlage, haben wir hier Differenzen von einer 250.000 Euro bei Unterstellung der gleichen Rendite. Der 250.000 Euro. Jetzt überlegt mal, ihr habt eine Riester-Rente mit vielleicht 175 Euro irgendwann am Laufen, 292 Euro betriebliche Altersvorsorge. Ihr knallt die Kohle raus ohne Ende, weil ihr es nicht wisst. Also fragt bitte immer euer Gegenüber, kannst du bitte konkret in Euro und Cent ausrechnen und dokumentieren, was mich dieses Produkt heute und in Zukunft kostet. Wenn er nur darauf verwiesen wird, auf diese ganzen 37 Kilometer Papier, die du dir in die Wand tackern kannst, vergiss es. Da steht nicht 100% alles drin. Da lege ich meine Hand für ins Feuer.
Ja, ich finde es gerade richtig cool, was du gesagt hast mit diesem Tipp, dass ich sozusagen den Berater, also ich kann ja nicht im Endeffekt ein Stück weit entlarven, aber ich kann ihn ja schon bewerten oder ich kann für mich herausfinden, vielleicht mit zwei, drei anderen Fragen, was du noch nennen kannst, ob er jetzt wirklich kompetent ist in dem, was er berät, oder ob er nur irgendwas verkaufen möchte. Hast du da vielleicht noch zwei, drei Punkte, wie man das einfach so rausfinden kann, wenn man fachlich Ahnung hat?
Gebe ich dir. Vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Man muss sich ja im Vorfeld offenbaren, vor dem Gespräch, in welchem Lager man so gesehen steht, sag mal, bei uns in der Branche. Und es gibt halt verschiedenste Registrierungen. Es gibt den Versicherungsberater nach 34d Absatz 2, glaube ich, ist das. Und es gibt den Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler. So, ich meine, das ist der Bereich Versicherung. Auch da fallen natürlich entsprechende Kosten an. Und gerade im Finanzbereich, wo ich jetzt tätig bin, gibt es die Registrierung nach 34F Gewerbeordnung, steht für Finanzanlagenvermittlung. Und es gibt eine 34H Gewerbeordnung, das ist der Honorarberater, da gehöre ich zu. Zum Stand Anfang 2023 haben wir 306 Honorarberater in Deutschland, plus nochmal so ungefähr 30 Honoraranlageberatungsunternehmen unter Aufsicht der BaFin. Also die dürfen Einzelaktien und Zertifikate beraten, was ich nicht darf. Und diese 306 plus die 30, machen wir ganz rund, 350 Personen oder Unternehmen stehen gegenüber 40.000, 42.000 im Bereich der Finanzanlagen plus nochmal weit über 200.000 im Bereich der Versicherung. Das heißt, dieses kleine gallische Dorf kämpft dafür, dass sich das ganze Thema Provisionssystem in Deutschland auch verändert. Und ich stehe auch dafür ein, wir müssen diese Provisionsberatung abschaffen. Die EU will es ja machen, die Lobby ist aber jedes Jahr immer wieder dabei und sagt, das geht nicht, da gehen Arbeitsplätze verloren. Wo ich mir aber dann eigentlich als Berater sage, was ist denn wichtiger? Diese scheiß 15.000, 20.000 Arbeitsplätze, die sowieso irgendwann wegfallen werden? Oder ist es doch nicht mal besser, wenn wir Millionen Menschen mehr in den Vermögensaufbau reinbekommen und das Geld, was sie für sinnlose Produkte bezahlen, auf der eigenen Seite bleibt und investiert wird? So, um jetzt deine Frage zu beantworten, in Tipps. Also erstens ganz klar fragen, wie wirkt sich das mit den Kosten aus? Da kannst du dir, also biete ich euch an, jeder, der so eine Frage haben will, kann sich gerne melden. Ich mache mir einfach so ein Beispiel. Lieber Berater, mal angenommen, ich würde heute einen Sparplan machen, 100 Euro, das Ganze für 6 Jahre und 7 Monate und danach ist dann die und die Wertentwicklung da. Ich habe da eine Veränderung, ich erhöhe meinen Sparplan über eine Laufzeit von 4 Jahren, 3 Monaten, über die und die Summe und so weiter. Kannst du dir irgendwas bauen? Solltest du natürlich im Vorfeld selber ausrechnen können. Und dann sagst du am Ende, du, ich habe mal eine Frage, kannst du mal kurz ausrechnen? Du hast 5 Minuten Zeit dafür. Und ich garantiere dir, 99 von 100 kippen um. Ich habe da so eine Frage mal vorbereitet, habe das auch manchen Interessenten an die Hand gegeben. Da kamen Aussagen raus wie, das hat mich noch keiner gefragt, ach, das kann ich nicht berechnen, das passt nicht in mein System rein. Und das ist ja das Fatale. Viele nennen sich Finanzberater, sind aber tatsächlich Finanzrater. Mhm. So, und dritter Tipp zu dem Thema ist ganz einfach. Frag doch mal deinen Berater, wie er selber sein Geld anlegt. Soll dir mal einfach offenlegen. Ja. Also du würdest ja auch nicht zum Mercedes-Händler gehen als Beispiel, wenn der BMW fahren würde, privat. Das ist ja auch nicht authentisch.
Ja, definitiv. Das ist, glaube ich, auch extrem schwierig, sich von dem Klientel ein Stück weit einfach auch abzuheben, weil, also ich habe mich selber privat auch mal damit beschäftigt, ob ich, also wie gesagt, ich habe schon viele Institute durch und habe immer wieder überlegt, ja Mensch, zum nächsten brauche ich eigentlich auch nicht gehen, weil es erwartet mich ja wieder genau das Gleiche, nur halt andere Produkte und wieder eine Erklärung, warum sie denn jetzt besser sind wie X, Y oder Z.
Aber wie, ja Fabian, wenn ich mal kurz unterbrechen darf, das ist die deutsche Laufbahn eines Anlegers. Du gehst zum Unternehmen A, merkst nach 5, 6 Jahren, boah, da ist aber weniger drin, als ich eingezahlt habe. Dann gehst du zu B, B sagt, naja, ich bin viel geiler als der Hecht im Karpfenteich da drüben, ich mache das viel besser. So, dann machst du wieder 5 Jahre und merkst, oh, wieder selbe Scheiß, jetzt gehst du zu C. So, das heißt, du kommst vom Regen in die Traufe. Mhm. Und deswegen ist es ja auch immer so fatal, nicht zu wissen, was kostet das? Weil man wissen würde, wie diese Kosten sich auswirken, weil du fängst ja jedes Mal neu an. Ja. Und ich habe das jetzt vor kurzem wieder für einen Kunden berechnet, der hat 15 Jahre in so ein Produkt eingezahlt, hat nach 15 Jahren immer noch weniger Geld drin, wie er investiert hatte. So, jetzt hat ihm ein anderer Berater gesagt, ja, du kannst ja hier zu uns kommen, anderes Logo, anderes Unternehmen, wir machen das besser. Ich habe ihm das nachgerechnet und gesagt, du, sag mal, da ist der gleiche Scheiß, nur im anderen Mantel.
Ja. Das heißt, und wie findet man einen guten Berater? Wie fällt man, also klar, du hast schon ein paar Sachen gesagt, aber ich sag mal, das ganze Internet ist voll. Ich gucke auf YouTube, bekomme eine Werbung, so wirst du in 5 Jahren reich, so wirst du in 2 Stunden reich. Also ich kann ja sowohl reich werden in 2 Stunden als auch in 2 Jahren.
Ja gut, da müssen wir erstmal definieren, was heißt reich? Also ich kenne Menschen, die sind Multimillionäre und sagen, ich bin nicht reich. Die sagen, ich bin etwas wohlhabend. Mhm. Ich kenne manche, die sagen, ich habe 50.000 Euro und fühlen sich reich. Also dieses Wort reich, assoziiert ja jeder für sich selbst mit einer Summe. So, dann der zweite Punkt. Das Wort Reichtum ist ja die Frage, ist das überhaupt ein erstrebenswertes Ziel? Weil wenn du ein Ziel hast, also es ist, muss erstmal spezifisch, messbar und planbar sein. Wenn du aber kein Ziel hast, wo du hin willst, dann bist du sowieso irgendwie unterwegs. Daran kannst du es auch sehen, die meisten verkaufen dir Produkte, aber ohne, dass du einen Finanzplan hast. Und wenn du keinen Finanzplan hast, dann bist du planlos. Das ist auch wieder ein schönes deutsches Wortspiel. Mhm. Denn stell dir mal folgende Situation vor, um es einfach zu rechnen. Du bist heute 27 und mit 67 gehst du in die Zielgerade rein. Die meisten planen bis 67 und sagen dann, ja, dann habe ich mein Ziel erfüllt. Da sage ich, nein, das Ziel ist der Tod. Weil das ist das Ende. Definitiv. Danach kommt nichts mehr, so weit wir alle wissen. So, das heißt, du musst jetzt erstmal die ersten 40 Jahre planen und dann hast du jetzt Produkte. Produkte sind nur Werkzeuge. Jetzt kannst du diese Werkzeuge für dich oder gegen dich einsetzen. Wenn du jetzt einen Plan hast, kannst du genau überprüfen, wie weit ist dieses Werkzeug jetzt für mich oder gegen mich. Wenn du jetzt einen Produkttausch machen würdest, von A nach B zum Beispiel, dann könntest du in diesen Plan ja für dich einarbeiten und sagen, okay, wie weit ändert das denn jetzt meinen Kurs zum Ziel hin? Komme ich schneller ans Ziel? Komme ich langsam ans Ziel oder an ein schlechteres oder besseres Ziel? Da die meisten mal keinen Finanzplan haben, wissen sie gar nicht, was sie tun sollen. Das heißt, sie lassen sich belabern von irgendeinem Produktverkäufer, der eine geile Story hat und vielleicht noch authentisch ist, den geleasten Porsche vor der Tür hat und suggeriert etwas, was er nicht ist. So, und deswegen immer kritisch hinterfragen, ist derjenige, der gerade mir gegenüber sitzt, ein Produktverkäufer oder ist es ein Berater? Am Ende, machen wir uns nichts vor, jeder Berater verkauft auch seine Dienstleistung, also ist auch ein Verkäufer. Aber wie ich finde, mit einem ethisch-moralischen Ansatz, wie jeder Produktverkäufer, der nur sagt, ich habe das geilste Produkt und in 5 Jahren tausche ich es einfach aus.
Ja, Genau, ohne langfristigen Plan und nur mit dem Ziel, sozusagen die eigenen Taschen zu füllen.
Die meisten haben ein Ziel, 5 Jahre, das ist nämlich die Stornohaftungszeit. Das heißt also, wenn du heute ein Produkt abschließt, nehmen wir so eine fondsgebundene Rentenversicherung, hast du 5 Jahre Haftungszeit und in diesen 5 Jahren, wenn der Kunde kündigt, ich sage mal nach 2,5 Jahren, bezahlst du die hälftige Provision zurück. So, und natürlich kommt noch eins hinzu, das muss man auch der Fairness halber sagen, jede Dynamik, also jede Erhöhung des Beitrages bei einer Rentenversicherung führt zu neuen Abschlusskosten. Wer bezahlt die? Natürlich der Kunde. So, und das ist so eine Schlawine, die du jemand in Lauf bringst und da kommen irgendwann Zehntausende, Hunderttausende Euro von Kosten kumuliert auf einen zu, die man nicht sieht, aber die fehlen in deiner Tasche.
Oh Mann. Du hast jetzt gerade schon gesagt, man braucht im Endeffekt einen Finanzplan. Das heißt, um wirklich eine Strategie aufzubauen, um irgendwie langfristig zu denken, brauche ich einen Finanzplan und ich brauche entsprechende Produkte. Kannst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen?
Ja, also einen Finanzplan kannst du natürlich jetzt ganz hochwissenschaftlich machen, über 85 Seiten und alles Querformat, A3, was auch immer. Du kannst es aber auch ganz rudimentär machen. Mhm. Einfach mal die Rechnung anstellen und sagen, so, wenn ich heute, wir können das ja mal live machen jetzt hier, warte mal, ich greife mal kurz nach hinten zu meinem Telefon. So, mal einfach mal so eine kleine Rechnung hier. Jetzt mal angenommen, ich habe jemanden, der ist 27 und der hat noch 40 Jahre bis zum Ziel. Mhm. Ziel heißt jetzt für mich mal Rente. So, sagen wir einfach, man sagt, ja, ich hätte jetzt gerne so 2000 Euro Rente und ich habe eine Inflation von 3%.
Unabhängig von der gesetzlichen Rente.
Und also alles Gesetzliche lassen wir jetzt mal außen vor, weil das würde jetzt den Zeitrahmen der Aufnahme sprengen. Ja, ich mache es nur mal rudimentär. So, dann heißt, aus 2000 Euro werden bei 3% über die nächsten 40 Jahre schon 6.500 Euro. Ich mache das jetzt mal wirklich glatt gerundet, jetzt nicht auf den letzten Euro. 6.500 Euro. Wenn du von 2000 Euro ausgehst, ist das so viel wie heute 600 Euro ungefähr an Kaufkraft. So, die meisten sagen, ich hätte das gerne ausgeglichen. Okay, dann machen wir das. Jetzt hast du das als erste Rente im Monat und sagen wir, du hast jetzt eine Lebenserwartung von, sagen wir mal, einfach 25 Jahren. Am Ende hast du kein Geld mehr übrig, du hast auch keine Rendite gemacht mit dem Geld und du hast auch 3% Inflation als Rentner. Dann brauchst du 2,8 Millionen Euro Kapital. So. Und weißt du, Fabian, ich habe so oft mit Menschen zu tun, die sagen mir, ach, ich brauche keine Millionen. Dann lache ich innerlich immer ganz still und sage, warte mal ab, bis ich mit dir fertig bin. Dann brauchst du mehrere Millionen Euro. So, 2,8 Millionen. Okay, jetzt mal angenommen, du würdest jetzt hingehen und sagen, ich habe ein gutes Kapitalprodukt, ich mache damit 6% Rendite, dann wären nur 1,3 Millionen notwendig. Mhm. Wenn wir jetzt davon ausgehen, das wäre dein Ziel, was du erreichen müsstest in den nächsten, was habe ich gesagt, 40 Jahren, bei 6% und keiner Anlage, die du jetzt einmalig tätigst, musst du monatlich 720 Euro beiseite legen. Ist das machbar? Eher ja, eher nein. Du sagst, ach, ich kann nur 500 Euro, alles klar. Dann musst du 40.000 Euro nochmal separat dazu packen. Kannst du auch nicht. Du kannst nur 20.000 Euro wegpacken. Dann muss die Rendite anstatt 6% 6,6% betragen. Du siehst, es ist einfaches Plus- und Minusrechnen, was wir gerade hier machen. Mhm. Und dazu sind die meisten Finanzrater nicht in der Lage, weil sie halt nur raten können. Und sie können halt dann nur ihren Laptop aufklappen, dann irgendwelche tollen Programme aufmachen, aber dafür werden sie nicht bezahlt. Du brauchst einen kompetenten Berater, der mit den Zahlen jonglieren kann.
Und das Beste oder der größte Hebel ist das Thema Zeit. Je früher man anfängt, desto besser, richtig?
Ja, definitiv. Also dazu gibt es auch bei mir auf der Seite einen Beitrag, ich glaube 2 Blogbeiträge gibt es dazu, wo es mal wirklich ausgerechnet wurde von mir, was es ausmacht, wenn die Eltern für ein neugeborenes Kind heute anfangen zu investieren oder das Kind mit 18 Jahren selber beginnt, was das ausmacht in der Auswirkung auf Rendite, auf Kapital und Sparbeitrag. Also das ist exorbitant hoch. Und deswegen finde ich es immer interessant, wenn ich mit jungen Menschen zu tun habe, die dann sagen, ja, ich habe ja noch Zeit, ich bin jetzt Student, ich kann ja noch nichts machen und wenn, dann kann ich ja nur diese 50 Euro oder nur 25 Euro, wo ich immer denke, Leute, da macht doch wenigstens diese Summe anstatt gar nichts.
Ja, und vor allem finde ich, es fühlt sich für einen auch irgendwie cool an, wenn man es geschafft hat, auch wenn man nicht viel hat, trotzdem 50 Euro zur Seite zu legen und zu sparen. Also einfach vom Mindset her.
Das ist ein Erfolgserlebnis. Ja. So, jetzt rechne mal hoch, das sind 50 Euro im Monat, 600 Euro im Jahr. Das ist ein großer Schein und nochmal ein grüner obendrauf. Wenn du das jetzt mal über die nächsten Jahre rechnest, ich meine, das können wir auch mal ganz schnell machen, hey, ist alles hier live. So, lass mal jetzt so von der Situation ausgehen. Du hast jetzt 50 Euro im Monat und du machst das Ganze jetzt über 4 Jahre, sagen wir mal. Mhm. 6% Rendite nehme ich mal immer standardmäßig an. Dann reden wir am Ende also was haben wir gesagt, 50 Euro, über 2.700 Euro ungefähr, die du hast. So, das nehmen wir mal an, das machst du jetzt weiter. 4 Jahre haben wir jetzt gerechnet. Jetzt nehmen wir mal die nächsten, du musst es mal bitte mitschreiben, 4 Jahre, jetzt nehmen wir mal die nächsten 36 Jahre. Wir haben die 2.700 Euro hingepackt und die 50 machen wir jetzt einfach normal weiter, auch mit 6%. Dann kommen wir auf knapp 95.000 Euro gleiche Summe am Ende, wenn du das so durchführen würdest. Wenn man jetzt hingeht und sagt, ich mache dann nur die 36 Jahre ohne die Startzahlung, bis über 73.000 Euro. Du siehst, was diese minimalen Summen ausmachen am Ende. Oder andersrum gesagt, wenn du das gleiche Ergebnis haben möchtest, das waren, glaube ich, 93, glaube ich, gerade, ne?
Da hatte ich 95 gesagt.
95, okay, genau, die 95. So, dann müsstest du monatlich schon 65 Euro investieren. Das sind 30% mehr zu dem, was du vorher investiert hast. Und wenn du sagst, du kannst die 50 nur leisten, dann müsste die Rendite auf 7,2% knapp steigen. So. Und du siehst jetzt hier, Fabian, das ist kein Hexenwerk, das ist Zahlenmathematik.
Ja, das ist sozusagen erste oder fünfte, sechste Klasse, sage ich mal, Mathe. Ich weiß, ich habe vorhin gefragt nach den Produkten, aber jetzt habe ich nochmal eine kurze Zwischenfrage. Ich habe letztens gelesen auf Trade Republic, ganz stolz, man bekommt jetzt 2% Zinsen auf das Tagesgeld oder was sozusagen bei Trade Republic eingezahlt ist. Wenn man sonst geschaut hat, was man auf dem Girokonto bekommen hat in Zinsen, es waren, glaube ich, 0, irgendwas, nicht 0,9, sondern eher 0,2. Du gehst jetzt so lockerflockig immer von 6% aus Rendite. Was ist denn deiner Meinung nach realistisch Stand heute? Vor allem, wenn ich jetzt so eine Rieseninflation habe, man kauft jetzt ein Glas Gurken für 3,30 Euro statt 79 Cent. Was ist realistisch in der heutigen Zeit?
So, jetzt müssen wir das auch von mehreren Seiten betrachten. Die Inflation ist jetzt mal höher als in den Jahren davor. Wir nehmen es jetzt nur stärker wahr. So, das heißt also, damals bist du mit 100 Euro einkaufen gegangen am Wochenende, der Wagen war voll gewesen, heute kriegst du noch so einen Handkorb letztendlich für 100 Euro voll. Das läuft ja über die nächsten Jahre so weiter, aber nicht so exponentiell wie jetzt aktuell. Das sind Sondereffekte, die da sind. So, jetzt ist auch mal ganz wichtig, wer ist der Absender der Message? Also, will dir jetzt jemand ein findiges Finanzprodukt verkaufen und argumentiert mit der Inflation? Schmeiß ihn raus. Das ist wieder nur mit dem Sargdeckel klappern oder irgendwelche Ängste verbreiten, um etwas zu platzieren. Eine Inflation, sagt selber die EZB seit Anfang der 2000er Jahre, 2% Inflation ist Kaufpreisstabilität. Das heißt, jedes Produkt, was in den letzten Jahren schon weniger als 2% brachte, ist ja schon Kapitalvernichtung. Dann komme ich wieder zu meinem Lieblingsprodukt, die kapitalbildende Lebens- oder Rentenversicherung. Da gibt es schon seit Jahren nicht mehr die 2%. Aktuell 0,25 vor Kosten. Ganz großes Kino, also da brauche ich nicht groß rechnen können. Das ist erste Klasse übrigens, kann meine Tochter rechnen, dass das ein Verlustgeschäft ist. Wenn du jetzt gerade einen Anbieter genannt hast, der 2% aufs Tagesgeld gibt, ja, das ist zwar jetzt vielleicht mal im ersten Moment eine kleine Freude, aber Dauer wirst du auch keine Freude dran haben, denn du musst immer gucken, dass du der Bank, dem Anbieter, mit deinem Geld einen sogenannten unbesicherten Kredit gibst. Du hast eine Forderung an die Bank. So, jetzt könnt ihr euch gerne mal Folgendes raussuchen. Gebt mal gerne in die große Suchmaschine mit G oder wo auch immer hin. Gebt mal ein Einlagensicherungsfonds und Statuten. Da gibt es einen Paragraph, ich glaube 9 oder Paragraph 6, nee, 9, 6 Absatz 19 oder sowas. Da steht drin, ein Rechtsanspruch auf Leistung oder Einschreiten besteht nicht. So. Und wir Deutschen lassen uns gerne so in die Ecke drängen, ja, die sicheren deutschen Anleger, die German Angst und so weiter. Wir sind in einer so großen Blase der Sicherheit drin, dass wir gar nicht mehr merken, dass wir von vorn bis hinten von allem verarscht werden. So, und wenn wir zur Bank gehen, Fabian, und sagen, ich möchte jetzt von der Bank einen Kredit haben für 50.000, 100.000 Euro, wir müssen uns alle komplett nackig machen. Wir müssen sagen, was haben wir gespart, was haben wir an Einkommen, was an Ausgaben, Vermögen, Schulden, bla bla bla. Wenn wir der Bank jetzt einen Kredit geben, macht die Bank sich für uns nackig? Nö, wir feiern das und sagen, hey, ich kriege ja 0,5 auf Tagesgeld oder 0,1 auf Sparbuch oder 2% bei diesem genannten Anbieter. Das ist so ein Hohn, der da passiert. Also ich weiß ab und zu gar nicht mehr, wie weit ich da noch mit dem Kopf gegen die Wand schlagen soll, wenn ich so manche Aussagen da lese, hurra, wir bekommen Tagesgeldzinsen. Ja, 10% Inflation, minus 2 macht immer noch minus 8. Also ob du jetzt 2 mehr oder weniger hast, macht ein Kohl auch nicht dick.
Ja, definitiv. Und das ist die perfekte Überleitung jetzt zu den Punkten, wie man dann deiner Meinung nach Geld perfekt anlegen kann.
Okay. Ich bin da jetzt vielleicht ein bisschen voreingenommen aufgrund meines Berufsstandes, aber ich mache es für euch jetzt mal ganz einfach, liebe Zuhörer, ganz greifbar. Stell euch mal jetzt folgende Situation vor. Morgen früh steigt ihr aus dem Bett nach einem erholsamen Schlaf. Ihr geht ins Badezimmer. Das Erste, was ihr macht, ist, ihr geht duschen und putzt euch die Zähne. Ihr tritt mal hinten oben, was da so für Unternehmen draufstehen. Da steht dann so wie Procter & Gamble, Unilever oder was auch immer für Unternehmen. Ihr geht in die Küche, konsumiert von Knorr, von Maggi, von Ferrero, wie, was weiß ich, wie die Dinger alle heißen. Mhm. Was ich einfach nur kurz gesagt sagen möchte, wir konsumieren jeden Tag Produkte von Aktienunternehmen, die machen Gewinne, zahlen Dividenden und so weiter. Da sagen wir, ah, Aktien ist ja Risiko. Da bekommt ihr also einen echten Payback. Aber wenn es dann heißt, bei einem Warenhaus wie Real an der Kasse macht 87,50 Euro, haben sie eine Payback-Karte, da geben wir eine Karte ab, um dusselige Punkte für so ein Bügeleisen oder für irgendwelche anderen Scheiß dazu bekommen. Aber wo dann wirklich der Markt sagt, ey, es gibt eine dauerhafte Rendite von 5-6% auf Zeit, da sagen wir, oh nee, hat ja Risiken, mache ich nicht. Also,
oh. Das heißt,
versteh ich
Aktien,
nicht.
Aber bei Aktien gibt es ja auch viele Unterschiede. Das heißt, Aktien, die eine Dividende auszahlen, Aktien, die keine Dividende auszahlen. Wie finde ich, also ist das sozusagen einfach das alltägliche Produkt, was man sieht, das du empfiehlst?
Nein, auf keinen Fall. Also jetzt bitte nicht hingehen und jetzt irgendwelche Unternehmensaktien kaufen von Unternehmen, die ich gerade genannt habe. Das war nur ein plakatives Beispiel. Wir müssen eine ganz wichtige Maxime beim Investieren immer, immer, immer berücksichtigen. Je breiter ihr streut, umso sicherer schlaft ihr. Ich sage das in der Bildersprache immer wie folgt. Wenn ihr schon mal auf einer Stelze gestanden habt, auf so 2 Meter Höhe, und ihr habt unten eine Größenordnung von 5x5 Zentimeter, das könnte ein bisschen wackelig werden. Habt ihr da unten aber einen Klotz von Meter mal einen Meter, könnt ihr da oben ganz locker entspannt stehen. Das gilt beim Investieren genauso. Wenn ihr investiert, bitte immer breit gestreut, nicht in Einzelaktien. Das hat ja in den letzten Jahren durchaus mal gezeigt, was auch dazu führen kann, dass du einen Totalverlust erleidest. So Wirecard lässt ja grüßen. Und du hast als Anleger nicht die Möglichkeit, alle Informationen so schnell zu analysieren und zu bewerten, wie das Ganze wieder sich verändert. Weil es gibt dazu wissenschaftliche Untersuchungen, dass alle Informationen, sie kündlich in den Aktienpreisen eingepriesen sind. Das ist seit 1952 bestätigt und nicht widerlegt worden bis heute. Und 1952, Fabian, da waren wir beide noch nicht geplant gewesen in der Welt, da gab es sowas wie iPhones und Tablets und Internet noch gar nicht. Das war alles händische Berechnung.
Ja.
So, und dieses ganze System Wirtschaft funktioniert auch immer. Und auf meinen Vorträgen sage ich immer, Leute, in Krisenzeiten wird doch auch gewohnt, gegessen, getrunken, geduscht und auch was auch immer. Also ich kenne niemanden, der in der Krisenzeit 9/11, Finanzkrise 2008, Brexit war ja auch so ein kleiner Knick gewesen. Dann hatten wir das Thema mit dem C-Thema in 2020, letztes Jahr Ukraine. Ich kenne niemanden, der sagte, ich reiße mir die Kleider jetzt zum Leibe, sage Uga Uga und gehe zurück in die Höhle und Mammuts jagen. Also wenn ihr so jemanden kennt, stellt mir diese Person bitte vor. Bis heute habe ich niemanden kennengelernt, der so agiert. Aber wir konsumieren doch auch weiter. Warum kaufen wir uns ein iPhone 15 vielleicht dieses Jahr, wenn das 14er doch schon so geil war letztes Jahr? Ja, weil es vielleicht eine neue Funktion hat. Ist das rational? Nein, es ist emotional. Aber Apple macht damit Gewinne und wir bekommen als Anleger entsprechende Kurssteigerungen und vielleicht auch Dividenden.
Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen Neuling bin, wo kann ich überhaupt Aktien kaufen?
Du kannst Aktien bei fast jedem Broker kaufen. Da musst du halt immer nur gucken. Manche haben direkt eine Börsenzulassung. Da kannst du die Einzelaktien kaufen. Andere haben nur Zulassung für Investmentfonds zum Beispiel. Ich bin ein Freund von Investmentfonds aus mehreren Gründen. Weil du damit erstmal die Regel Nummer 1 komplett einhältst, breite Streuung. Aber es heißt nicht, jeder Fonds ist auch gut. Es gibt entsprechende wissenschaftliche Untersuchungen, die belegen, dass 92% aller Fonds ihr Geld nicht wert sind. Das heißt also, du hast eine Wahrscheinlichkeit von 8% zu den Gewinnern zu gehören. So, und wenn du weißt, dass diese ganzen aktiven Fonds ja nicht funktionieren, dann kommen jetzt viele auf den Trip und sagen, ich kaufe jetzt einfach einen ETF. Und das muss ich auch sagen, Vorsicht. Ein ETF ist auch nur ein Werkzeug. Und wenn du das Werkzeug falsch einsetzt, bekommst du auch nicht die Rendite, die du dir erhoffst. Und auch dazu gibt es empirische Erhebungen, dass Anleger, die halt ohne Financial Advisor, also als ohne Finanzberater unterwegs sind, bis zu 3% weniger Ertrag machen als jemand mit Anlageberater. Und das ist schon spannend. Und deswegen habe ich auch heute in einem Video, das am Montag erscheinen wird, gesagt, es ist nicht der Berater am Ende, der das Geld kostet. Es ist viel teurer, ohne Berater zu arbeiten und das Vermögen nicht aufzubauen oder die Verluste zu machen, die du erleiden wirst, weil du es alleine machst.
Ja.
Das heißt, jede Investition in jeden Berater, wenn er gut ist, zahlt sich innerhalb von ganz kurzer Zeit aus.
Das heißt, einfach jetzt nur noch mal auf das Beispiel runtergebrochen. Ich bin Student, ich kann 50 Euro im Monat sparen. Ich habe eigentlich keine Lust, mich so richtig mit dem ganzen Thema Finanzen zu beschäftigen, sondern möchte halt einfach mal, ich möchte irgendwo einen sicheren Hafen haben, dass mein Geld gut angelegt ist, möchte dafür aber jetzt nicht mehr wie 2 bis 3 Stunden Zeit opfern, also nicht im Sinne von, dass es schlechte Zeit ist, aber ich möchte nicht mehr Zeit investieren, um mich damit zu beschäftigen. Was würdest du so jemandem empfehlen?
Such dir eine Abkürzung. Also du hast jetzt 2 bis 3 Stunden Zeit in den Raum gestellt. Ich sag mal so, die Studenten und die Azubis, die ich in den letzten Jahren beraten habe, die haben an Zeitinvest gehabt, vielleicht 1 Stunde. Dann waren sie komplett ongeboardet, weil du musst ja mal so sehen, wichtig ist erstmal umzusetzen. Du musst nicht gleich alles auf 150% Perfektionismus auslegen, sondern fang erstmal an, die Stellschräubchen anzusetzen an die Werkbank und dann drehst du sie nach und nach fest und versetzt sie auch mal mit der Zeit. Deswegen wichtig, ganz klar erstmal umsetzen, dann irgendwann mal nach 1, 2, 3 Jahren, je nachdem wie es bei dir in deine Lebensphase reinpasst, nachjustieren, umjustieren und dann anfangen, vielleicht in die komplette Planung zu gehen. Aber zu sagen heute, ach, ich warte mal, bis ich dann 3 Jahre weiter bin mit dem Studium und dann habe ich mein erstes Geld verdient. Was glaubst du, was passiert? Dann bist du aus dem Studium raus, dann kommt die erste Freundin, dann hast du das erste Kind, das Kind kostet auch Geld, dann musst du irgendwie umziehen und dann bist du ratzfatz, so wie ich jetzt vielleicht 37 und sagst dann, puh, vor 10 Jahren wollte ich mal anfangen. Und diese 10 Jahre kannst du nie wieder aufholen.
Ja, definitiv. Das heißt, aller Anfang ist einfach sozusagen die Kunst da dabei. Wir haben jetzt gerade schon drüber gesprochen. Du hast gesagt, dass du Azubis berätst. Du hast gesagt, dass du Studenten berätst. Ich habe gehört, du hast auch einen Kurs, einen Online-Kurs gemacht. Ja. Kannst du da ein paar Sachen dazu sagen?
Ja, also es gibt mehrere Kurse. Es gibt einen Kurs beispielsweise bei mir auf der Seite. Also das ist das einzige Produkt, was man auch an Kursen so offiziell kaufen kann auf der Seite. Das ist die finanzielle Grundausbildung. Das richtet sich jetzt erstmal so ein bisschen primär an diejenigen, die vielleicht mal planen, sich selbstständig zu machen, zu sagen, so, ich habe da nach dem Studium, nach der Ausbildung keinen Bock auf das, was ich gemacht habe. Ich möchte lieber in die freie Wirtschaft gehen. Das Ding ist dafür da, um erstmal das ganze Setting aufzubauen, dass man weiß, worauf kommt es tatsächlich an. Also wenn man diese Tipps umsetzt daraus, hat man schon locker einen 5-stelligen Vorteil rausgezogen. Mhm. Wirklich 5-stellig. So, und dann gibt es noch bei mir mehrere Bereiche, die ich halt habe, aber hinter verschlossener Tür, die gibt es nur auf Anfrage. Das ist jeweils ein Bereich von ungefähr 4,5-5 Stunden Material, wo wir wirklich alles durchgehen. Und wenn da jemand drin ist, dann hat er halt die Möglichkeit zu sagen, alles klar, ich bin ongeboardet, ich weiß, wie es funktioniert. Und jetzt zeige ich ihm Möglichkeiten, wie er vernünftig investieren kann. Es ist keine Anlageberatung, das muss ich immer ganz klar dazu sagen, es sind Informationen. Mhm. Alles, was diejenigen dann machen, passiert auf eigene Gefahr. Aber sie bekommen schon konkretere Hinweise, worauf sie achten sollten bei der Auswahl. Und ich zeige das auch anhand von Beispielen, wie man dann vergleicht und so weiter.
Sehr cool. Und du hattest, oder wir hatten noch in dem Vorgespräch gesprochen, dass wenn ihr jetzt, sage ich mal, Interesse habt, mit dem Sven mal zu sprechen, beziehungsweise wenn ihr mal so einen Kurs vom Sven buchen wollt und euch da entsprechend auch weiterbilden wollt, könnt ihr dem Sven gerne eine E-Mail schreiben. Die findet ihr in der Beschreibung. Und wenn ihr das Stichwort Tipps auf Augenhöhe mit in den Text schreibt, beziehungsweise in den Betreff, dann bekommt ihr nochmal ein spezielles Goodie, beziehungsweise ein spezielles Angebot vom Sven für den Service.
Korrekt.
Sven, ganz am Ende haben wir immer als Channel Tipps auf Augenhöhe die letzte Frage an die Gäste.
Und zwar, warte, bevor du mit deinen Fragen kommst, Fabian, ich hau jetzt mal noch einen raus. Gern. Wenn eure geile Community sagt, das war jetzt gut gewesen, ich weiß nicht, wie viele Minuten wir jetzt haben, ich glaube irgendwie so gefühlt müssen es 35, 36. Ja. Oh, guck mal, 36 hätte ich jetzt gesagt. dann würde ich Folgendes vorschlagen. Sammelt doch mal einfach Interessenten bis irgendwo Ende März. Je nachdem, wann die Podcast-Folge rauskommt. Passt das zeitlich so vom...
Ja, die sollte jetzt Mitte Februar rauskommen. Ja.
Mitte Februar, okay. Dann gehen wir noch den ganzen jetzt einfach mal bis Mitte März Zeit, also 4 Wochen. Meldet euch bei Fabian und sagt, hey, wir haben mal Bock auf so ein richtig geiles Online-Event. 2 Stunden, wo ich voll komplett raushaue an Informationen. Es ist keine Werbeveranstaltung, ihr seht keine Logos von irgendwelchen Anbietern, es ist nur Content pur. Und da würde ich einfach sagen, plant ihr das? Ich würde einfach sagen, ihr haut da so ein Ding raus, ich organisiere den Abend, technischerseits und so weiter und dann machen wir da 2 Stunden Content, Real Talk, 100%.
Gern, das hört sich perfekt an. Dann packen wir da unsere Instagram-Seite in unserer E-Mail-Adresse auch nochmal in die Shownotes, für die, die es noch nicht haben.
Perfekt. So, jetzt zu den Fragen.
Genau, abschließend, Sven, die Frage. Wir sind Tipps auf Augenhöhe, deswegen sind wir natürlich immer gespannt, was hätte sich der Sven während seinem Studium oder während seiner Ausbildungszeit entsprechend gewünscht an Tipps, die er von anderen vielleicht nicht bekommen hätte?
Was ich mir gewünscht hätte, dass mein Umfeld finanziell schon auf einer gewissen Augenhöhe gewesen wäre. Weil wir haben in Deutschland keine Finanzbildung und das hat sich damals bei mir genauso bewahrheitet. Ich meine, wie bei den meisten auch, wie ich ja schon erklärt hatte, man lernt in der Schule nichts dazu, die Kumpels machen irgendwie auch nichts und ja, ich sag mal, das eigene Elternhaus war auch nicht so gerade das beste Vorbild gewesen. Und das ist ja so mein Antrieb auch, dass wir die nächste und übernächste Generation nicht mehr zu diesen Sparbuchkindern erziehen, sondern dass wir sagen, Deutschland wird ein Investorenland, dass wir viel vermögender werden wie so, wie wir aktuell sind. Weil wir sind aktuell ein wirklich armen Haushalt in Europa.
Das heißt, du hättest dir gewünscht, dass das Umfeld sozusagen finanziell gebildeter wäre.
Ja, definitiv.
Und was kann ich jetzt machen, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt genau auch in dieser Zeitrange gerade zwischen 20 und 25 und mein Umfeld ist nicht finanziell gebildet? Also was ist dann sozusagen der Step, den du dann empfehlen würdest?
Der Step zu empfehlen ist, sich selber ein Ziel zu setzen, zu sagen, was ich lese einmal im Monat ein Finanzbuch zum Beispiel oder ich höre mir gewisse Podcasts an. Und dann auch mal zu schauen, wie weit kann man mit diesen Informationen an sein Umfeld rangehen, diese Menschen auch mitzuziehen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich selber weiterentwickelt nach oben. Das Umfeld bleibt aber weiter unten. Das ist etwas, was Dirk Kräuter auch immer wieder in einzelnen Bereichen seiner Vorträge erzählt. Er sagt, du selber wächst nach oben, dein Umfeld bleibt unten und irgendwann reißt dieses Band.
Ja.
So. Aber es ist nichts schlimmer als das. Aber sehe es positiv, wenn das Band gerissen ist, kannst du weiter nach oben wachsen. Oben sitzt wiederum jemand, der sagt, hey, ist ja schön, dass du da bist, ich bin auf deiner Augenhöhe. Also von daher, alles Schlechte hat auch eine gute Seite.
Vielen, vielen Dank. Ich glaube, bessere Abschlussworte können wir nicht finden. Daher Sven, vielen Dank nochmal. Wie ihr einen Sven finden könnt, packen wir alles in die Shownotes und wie gesagt, schreibt uns gerne, dann organisieren wir mit Sven zusammen den entsprechenden Content-Abend, wenn man den so jetzt entsprechend benennen kann.
Ja, ich freue mich drauf.